Hallo und herzlich willkommen zu unserer 54. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Heute sprechen wir über Vortäuschung und Manipulation bei psychischen Beschwerden. Sicherlich ein ungewöhnliches Thema für unseren Podcast. Die eine oder andere von uns hat sich möglicherweise auch mal krank gemeldet, ohne wirklich krank gewesen zu sein. Vielleicht ging es dabei um so einen unliebsamen Termin, vielleicht eine Prüfung, die man vermeiden wollte. Und dann musste vielleicht irgendeine unspezifische Erkrankung, sowas wie eine Erkältung oder eine Magenverstimmung, für die Absage herhalten. Aber sowas gibt es das eigentlich auch bei psychischen Erkrankungen? Also nämlich, dass jemand angibt, psychisch krank zu sein, ohne dass dies den Tatsachen entspricht? Also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Warum sollte jemand sowas tun? Zu diesem Thema haben wir heute keinen externen Gast, sondern ich frage einen, ja, internen Fachmann, nämlich den Werner. Der Werner, sag mal, warum kennst du dich damit aus? Was hat das eigentlich mit dir zu tun?
Ja, du weißt ja, ich bin Psychologe von Beruf und ich habe mal eine Zeit lang, gar nicht so lange her, in der beruflichen Reha gearbeitet. Und in der beruflichen Reha, da geht es darum, was mit den Leuten passieren soll, wo die später mal beruflich landen sollen. Also in der beruflichen Reha hilft man ja den Leuten, beruflichen Reha bei psychisch kranken Menschen, hilft man natürlich, dass die sozusagen beruflich weiterkommen. Viele Menschen mit psychischen Erkrankungen sind ja beruflich zurückgeworfen, sind arbeitslos oder lange aus dem Beruf raus. Und jetzt geht es darum zu schauen, wo können diese Leute hin, wie kann man diesen Menschen helfen. Ja, und da gibt es so Feststellungsmaßnahmen auch, richtig? Also Maßnahmen, wo es festgestellt wird.
Also so heißen die?
Feststellungsmaßnahmen? Die heißen Feststellungsmaßnahmen.
Okay.
Also, ja, es wird immer, bei beruflicher Reha geht es immer auch um Feststellung, was für eine Reha gemacht werden soll und wo angesetzt werden soll. Aber ich habe speziell auch in einer Feststellungsmaßnahme gearbeitet, wo sozusagen die Feststellung des Reha-Bedarfs Hauptzielsetzung überhaupt war. Sowas.
Okay, aber eigentlich ist das doch ein cooles Angebot. Man hat ja einen Vorteil, wenn man als Mensch, der jetzt, du hast gesagt, beruflich zurückgeworfen wurde, also sag mal jemand, der aufgrund einer psychischen Erkrankung nicht mehr, der seine Arbeit vielleicht verloren hat oder der nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann, dann ist man doch eigentlich total happy, wenn man in eine Maßnahme kommt,
wo es halt festgestellt wird.
Wo man geholfen bekommt, sage ich mal, und die gucken, was kann aus mir werden. Also warum sollte man da hingehen und vielleicht so tun, als ob man kränker ist oder gesünder?
Es hängt halt damit zusammen, dass so eine Feststellungsmaßnahme mögliche Ergebnisse haben kann. Und eine Möglichkeit, ein mögliches Ergebnis wäre vielleicht Rente. Und vielleicht hast du ja schon mal gehört, dass die Rentenzugänge wegen psychischer Erkrankung exorbitant gestiegen sind. Wir hatten in Folge 18 beim Thema Sozialrecht darüber gesprochen.
Ja.
Es gibt aber auch sowas wie Umschulungen oder Bildungsmaßnahmen. Und das sind sozusagen Ergebnisse von Feststellungen und Feststellungsmaßnahmen, die natürlich eine Bedeutung auch für die Menschen haben.
Also ich kann mir ja so beides vorstellen, wenn du das so sagst. Ich kann, wenn ich an meine Patientinnen denke, dann kann ich mir sowohl die Patientinnen vorstellen, die, ich sag jetzt mal, eigentlich denkt, vielleicht so mit ihrem Burnout oder ihrer schweren Depression, Arbeit ist alles viel zu anstrengend, ich will in Rente. Aber ich kann mir auch Menschen vorstellen, die vielleicht genau das Gegenteil machen, die also sagen, ich will auf keinen Fall jetzt hier mit, was weiß ich nicht, x Jahren mit 30 in Rente geschickt werden. Ja, wie sieht das denn aus? Was soll ich denn machen? Ich reiß mich da am Riemen und tue so, dass die bloß nicht merken, dass ich irgendwie das nicht hinbekomme.
Da sprichst du schon im Prinzip die moderne Sichtweise an, die man auf diese Phänomene legt, wenn man diese Phänomene heutzutage betrachtet. Also früher war es so, da ging man davon aus, dass die Schilderung einer Beschwerde, von einer psychischen Beschwerde, einer psychischen Erkrankung, jemand sagt, ich bin krank oder ich habe diese psychischen Symptome, dass das den Tatsachen entspricht oder dass sie nicht entspricht, dann war das halt ein Simulant.
Okay.
So, diesen beiden Extreme gab es früher.
Jemand sozusagen mit Rentenbegehren.
Genau. Da gab es ganz, ganz, ganz schlimme Blüten getrieben. Da wurde man sozusagen, wurde alles diagnostiziert und psychiatrisiert. Also das Rentenbegehren als solches war dann auch eine Erkrankung. Die Rentenneurose und der Psychiater hat es sozusagen dann gesagt, das ist eine echte Erkrankung und das ist ein Simulant und der Simulant ist auch krank, der hat die Rentenneurose.
Ja, aber das gibt es, glaube ich, nicht im ICD-10, oder?
Nein. Da hat man absolut Abstand vorgenommen, okay. Und man ist heute zu dieser anderen Sichtweise gelangt. Nämlich, dass man sagt, es gibt die Schilderung einer Beschwerde und es gibt sozusagen die dahinterstehende Störung, die wir ja nicht sehen. Unbedingt. Wir sehen ja nur durch das Verhalten und die Sprache und die Schilderung des Klienten. Und es gibt ja irgendeinen Zusammenhang sozusagen. Mhm. Und dieser Zusammenhang zwischen der nicht beobachtbaren Erkrankung, die im Kopf des Patienten ist, so der übliche Spruch, man kann den Leuten immer nur vor den Kopf gucken.
So. Oder das Problem liegt zwischen den Ohren.
Ja, genau. Und der Schilderung. Da geht es darum, die Validität der Schilderung festzustellen.
Okay.
Also es geht darum zu schauen, wie valide ist die Beschwerdeschilderung. Also eine Abkehr von einem kategorialen Denken, das ist ein Simulant oder es ist kein Simulant, hin zu einem Denken, wie valide ist die Schilderung der Beschwerde. Sozusagen. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedlich, wird sehr differenziert und diese modernere, differenziertere Sicht, die kann man natürlich nur unterstreichen. Man sollte wirklich auch differenziert auf diese
Sicht. Es gibt ja einen Grund, warum man vielleicht das so rum oder so rum anders darstellt. Also ich kann anekdotisch aus meiner Akutstationzeit erzählen. Das war, es gab so eine Visitenwarteschleife.
Ja.
Und das fand ich immer total spannend. Also ich würde sagen, die 5 bis 7 Minuten, wo die Patientinnen in der Visite waren, in diesem Raum, in diesem Arztzimmer, haben sich in aller Regel deutlich von dem unterschieden, wie sie den Rest des Tages in der Ergotherapie oder auf der Station waren. Also immer abhängig davon, wenn ich zum Beispiel ganz akute Patientinnen hatte, vielleicht auch mit einer Psychose oder mit einer Depression, die waren auf einmal kurz vor der Visite ganz sortiert, energievoll, Frauen haben sich geschminkt, man hat sich frische Sachen angezogen, weil die nicht auf Station bleiben wollten und entlassen werden wollten. Und
wollten, dass sie gar nicht so krank sind, wie man glaubt.
Haben die in der Visite echt ein super Bild abgegeben. Ja. Also meine Stationsärztin kannte das Phänomen. Ne? Also wir haben uns mal ein bisschen kaputt gelacht oder ausgetauscht, wie unterschiedlich das denn ist. Und umgekehrt, das gab es auch, wenn die Patientinnen dann entlassen werden sollten. Und die haben einfach erlebt, dass es auch schön ist, sage ich mal, mit den anderen zusammen und so eine Station, die auch Sicherheit gibt. Dann sind die wirklich vor der Visite, in dieser Visitenwarteschleife schon depressiv in diesem Stuhl in sich zusammengesackt. Sie wurden immer, depressiver. Und das waren die Patienten, die vorher den ganzen Tag und danach auch den ganzen Tag einfach viele Kompetenzen gezeigt haben. Also das war wirklich so, dass ich gedacht habe, so, boah, wie schwierig ist es eigentlich als Ärztin eine Visite zu machen, wenn du wahrscheinlich in 9 von 10 Fällen gar nicht das gezeigt bekommst, was du normalerweise, was normalerweise am Tag Thema ist. Ne? So. Und du kannst auch nicht die Richtung sagen. Du kannst nicht sagen, es stimmt so rum nicht oder so rum nicht. Das war tatsächlich nur möglich, weil wir uns darüber unterhalten haben im Team. Und wir natürlich auch, ich bin ja auch öfter schon mal, wenn ich über Station gelaufen bin, halt an der Visitenwarteschleife vorbeigekommen und habe meine Patienten, die super kompetent und entlassbereit waren, dann gesehen, wie sie davor auf einmal depressiv in sich zusammengesackt sind. Ne? Einfach damit sie möglichst noch eine Woche länger bleiben können.
Das Beobachten dessen nennt man das Arbeiten mit Diskrepanzen. Da kommen wir gleich. Das sind natürlich Diskrepanzen. Aber du sprichst sozusagen über eine schon differenziertere Sichtweise, so wie du es auch schilderst. So, und diese, im Rahmen dieser differenzierteren Sichtweise würde man jetzt, also wie gesagt, nicht nur von Simulation und Echtheit sozusagen ausgehen. Man würde zum Beispiel sprechen von Verdeutlichung, dass jemand, der vielleicht dem es schlecht geht, der aufgenommen wird, dass der viel deutlicher, dass er vielleicht Hilfe möchte und sehr deutlich sein Leid betont. Aber da hat er vielleicht noch gar nichts Falsches erzählt, sondern hat nur deutlich gemacht. Ja, davon würde man nochmal das Übertreiben, also Übertreiben würde man dann sagen, das wäre schon eine eine verzerrte Darstellung. Okay. Das würde man Aggravation nennen, sozusagen. Okay. Da würde er das die Symptomatik schwerer darstellen, als sie ist, sozusagen.
Okay, das wäre Aggravation. Schweres Wort, aber haben wir jetzt verstanden. Also wenn ich quasi nur einen Schnupfen habe und tue so, als wenn ich eine richtige Grippe habe, ja, dann ist das Aggravation.
Genau. Okay. Und das Gegenteil der Aggravation, das hast du eben auch gehabt, wenn die Leute, wenn es denen vielleicht ganz gut, ganz am Anfang, wenn es denen
schlecht geht.
Wenn es denen eher schlecht geht, aber sie möchten nicht sich auf die Behandlung einlassen und möchten sozusagen
gesund wirken,
wäre die Bagatellisierung.
Ja, gut, das gibt's, das Wort versteht man eher.
So schlimm ist das gar nicht.
Ich hab Aggravation finde ich schwierig, ne? Genau. Aber Bagatellisierung ist dann quasi, wenn man sagt, nee, eigentlich geht es mir ganz gut. Und gestern hatte ich einen schlechten Tag bei der Aufnahme, aber heute ist schon wieder alles super. Ich kann dann morgen wieder arbeiten gehen.
Es gibt auch das, was früher so ums Notum ging, die Simulation. Simulation wäre sozusagen, wenn man ganz neue Symptome entwickelt und schildert, die gar nicht da sind.
Ja. Okay, also
das heißt nicht nichts Vorhandenes übertreibt, sondern auch einfach irgendwas sagt, zum Beispiel sagt, ich sehe manchmal so Lichtblitze oder zum Beispiel, oder ich höre Stimmen, obwohl die Person gar keine Stimmen hört.
Und macht man das bewusst oder liest man sich das im Internet an?
Kommen wir gleich zu. Es kann ja verschiedene Gründe geben. Man muss jedenfalls davon ausgehen, dass es auch sowas gibt.
Sozusagen. Okay, man muss das ja her haben. Ja.
Und das Gegenteil von der Simulation wäre die Dissimulation.
Okay, da ist nichts.
Zum Beispiel jemand hört Stimmen, sagt aber, nö, alles gut.
Okay, das haben wir ja bei der Psychose ganz häufig, dass bestimmte Symptome einfach vielleicht negiert werden, wenn man gefragt wird. Okay, also eigentlich ist es ja ein ganz schön tricky Feld, ne? Also wenn man jetzt so was beurteilen muss als Ärztin oder als Psychologe und das Gegenüber, man muss erstmal davon ausgehen, dass das, was man sieht, nicht unbedingt dem wirklichen Krankheitsgeschehen entspricht.
Genau. So. Man unterscheidet zwischen dem wirklichen Krankheitsgeschehen und den Äußerungen eines Patienten. Mhm. Das ist erstmal nicht verkehrt und sinnvoll, das zu tun. Und dann geht man davon aus, dass es ein ganzes Spektrum von Verfälschungen da gibt. Ja. Da gibt es auch ein Fachwort dafür, das sind die Antwortverzerrungen.
Okay.
Also Dissimulation versus Echtheit, dieses kategoriale Denken, wird ersetzt durch ein Kontinuum an Antwortverzerrungen. Es kann also eine sehr glaubhafte Schilderung sein, die ist gar nicht verzerrt. Und es kann Verzerrungen geben in jegliche Richtung. Ja. Entweder im Sinne von Verschlimmerung, also Aggravation, oder im Sinne von Erfindungen, die es gar nicht gab, im Sinne von Simulation oder im Sinne von Dissimulation oder Bagatellisierung, dass vorhandene Dinge runtergespielt werden oder völlig negiert werden. Also das ganze Spektrum gibt es in allen Ausprägungen und das so zu betrachten, es steht auch in der Leitlinie, man muss einfach davon ausgehen, man sollte unterscheiden zwischen dem realen Krankheitsgeschehen und den Schilderungen und zwischen beiden gibt es ein Verhältnis und in diesem Verhältnis kann von 0 bis 100 alles an Verfälschungen vorkommen und der Fachbegriff für die Verfälschung, das sind die Antwortverzerrungen.
Jetzt hast du im Nebensatz was von der Leitlinie erwähnt. Also wir machen ja immer extra psychiatrische Themen, weil wir ja ein bisschen auch informieren wollen. Und diese Phänomene, die wir jetzt beschrieben haben, sind ja wahrscheinlich allen auch in der Psychiatrie tätigen bekannt. Mhm. Aber mir war zum Beispiel nicht bekannt, dass das so ein Thema ist, dass es dafür sogar eine Leitlinie gibt, auch sogar eine recht hochwertige Leitlinie, eine
2K-Leitlinie,
eine konsensbasierte Leitlinie.
Begutachtung bei psychischen und psychosomatischen Störungen. Das ist eine normale AWMF-Leitlinie, zeigen wir in den Shownotes.
Kann jeder kostenlos runterladen. Ne? Also wer sich für das Thema jetzt interessiert, findet auf jeden Fall eine konsensbasierte Leitlinie Stufe 2 mit kostenlosem Download bei uns in den Shownotes.
Gut, also da wird man jetzt keine Tricks finden, wie man simuliert oder dissimuliert. Es geht auch nicht nur um die sogenannten Antwortverzerrungen, was ja dieser neue Begriff ist für die Fehlermöglichkeit, die in diesen Schilderungen stecken.
Ja.
Aber es geht generell um Gutachten und Begutachtung, wie sowas stattfinden soll. Aber in dieser Leitlinie spielen diese Antwortverzerrungen eine deutliche Rolle. Mhm. Und da steht auch drin, dass jede seriöse Begutachtung davon ausgehen muss, dass es sowas gibt, dass man sozusagen unterscheiden muss zwischen dem Krankheitsgeschehen und den Schilderungen und dass man Maßnahmen ergreifen muss, um ein Bild über mögliche Antwortverzerrungen zu erhalten.
Das wäre meine Frage gewesen. Also wenn das ein Dilemma ist, wo wir eigentlich bei jedem Kontakt, also in einem Gutachten ist es ja noch viel relevanter als vielleicht bei einer Visite oder auch in einer Therapie, bei jeder Darstellung von Erkrankung davon ausgehen muss, dass es, ich sage jetzt mal, eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was geschildert wird und dem, wie das Krankheitsgeschehen wirklich ist, egal in welche Richtung, habe ich denn irgendwie, gibt es einen Trick, wie man das rausfindet oder einen Test oder gibt es einen Lügendetektor, kann ich die Leute irgendwie beim Gutachten mit zwei Armen einklemmen und dann schlägt irgendeine Nadel aus, wenn da ein Unterschied ist, gibt es ein Diskrepanzmesser für Antwortverzerrungen?
Ja. Echt? Also kurze Antwort, ja, da gibt es. Alles, was du eben gesagt hast, gibt's.
Okay.
Also die beste oder die härteste Lösung hat die deutsche Rentenversicherung entwickelt.
Okay. Die haben den deutschen Rentenversicherungslügendetektor oder?
Noch viel wirksamer. Haben wir auch schon mal darüber gesprochen, Folge 18, Sozialrecht. Im deutschen Rentenversicherungswesen haben wir einen exorbitanten Anstieg in den letzten 15 Jahren oder sogar 20 Jahren bei den psychisch bedingten Rentenantragstellungen sozusagen. Oh. Und das hat die deutsche Rentenversicherung war da alarmiert, vor allem hat es sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet. Ja. Und die effektivste Möglichkeit, zu 100% alle Leute rauszufinden, die ungerechtfertigt einen Rentenantrag stellen und vielleicht aggravieren, das haben die rausgefunden, machen die auch, 100%ige Antragsablehnung.
Ah, das ist das, was man immer als, das habe ich auch immer den Eindruck gehabt, dass ja jeder erste Antrag abgelehnt wird.
Haben wir doch gehört.
Ja, genau, das ist ja auch mein Erleben. Ne? Man muss, also wer nicht im Widerspruch geht, hat sowieso, hätte nie eine Chance. Also man kann quasi scheintot einen Antrag stellen und kriegt eine Ablehnung.
Ja, ja.
Und das heißt, das ist quasi, es hat ein System hinzugehen, zu sagen, wir lehnen erstmal alle Anträge ab, weil wir dann schon mal 100% ausgeschlossen haben, dass
jemand... Also alle Simulanten haben wir dann, das ist im alten Denken, alle verzerrten Antwortschilderungen, die in dem Antrag haben wir alles mal raus, wir geben gar keinen die Rente erstmal.
Gar keiner kriegt die und die in einen Widerspruch gehen oder ein Widerspruchsverfahren, die sind wahrscheinlicher oder viel, viel wahrscheinlicher, entspricht da die Wahrnehmung der Antwort, der Realität.
Vielleicht. Ich finde es eigentlich ein armseliges und schlechtes und auch ein verschwenderisches System.
Ja, weil es gibt ja auch die, das wirklich beim ersten Mal. Und das könnte auch noch, es hat ja auch noch eine ethische Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass es Menschen gibt, da wird der Antrag abgelehnt und die sind wirklich krank und die sagen sich dann so, naja, wenn die mir den Antrag abgelehnt haben, die müssen es ja wissen. Also das steht mir nicht zu. Oder?
Es sind ja hoffentlich keine Bananenrepublik. Das heißt, wenn so eine seriöse Behörde wie die deutsche Rentenversicherung gerade wenn ich noch depressiv bin, mir schreibt, Ihnen steht es nicht zu,
dann glaube ich das
erstmal und das finde ich ist schon ein Skandal. Ich finde, na, vielleicht gibt es ja irgendwelche...
Zuhörerin hier bei der Rente, ihr könnt euch melden bei uns, dann machen wir mit euch auch ein Interview. Liebe Zuhörer, wenn ihr bei der Rentenversicherung arbeitet und ihr fühlt euch angesprochen, schreibt uns mal eine Mail.
Da muss ich sagen, einen Gegenaufruf starten. Liebe investigative Journalisten, wenn ihr das auch als Thema entdeckt, das hat noch keiner als Thema entdeckt, das hat noch keine frontale oder sonstige Sendung gesehen und das finde ich wirklich ein Manko in unserer Gesellschaft, da läuft wirklich was schief, vor allem weil es schweineteuer ist auch, weil man nur über große Ablehnungs- und Widerspruchsverfahren dann dazu kommt und dann unter Umständen die falschen Leute auch eine Rente bekommen und in diesem System stecken auch noch grenzwertige Psychiater dahinter, weil die Rentenversicherung hat eine Gruppe an Psychiatern. Es hat sich so rausgebildet, die sämtliche Anträge und Widersprüche ablehnen.
Das haben wir in Folge 18
gehört.
Das fand ich faszinierend.
Fand ich auch faszinierend.
Dieser Berater vom Sozialdienst gesagt
hat,
er kennt die alle schon jahrzehntelang und der hätte noch nie irgendwo ein Gutachten positiv gemacht.
Und das weiß natürlich
von der Rente.
Und es weiß natürlich auch die Rentenversicherung und dann werden sozusagen so Widerspruchsverfahren und das ist eigentlich ein sehr, sehr dysfunktionales System. Und da, ja, wenn hier jemand mal uns zuhört, der investigativer Journalist ist, kann gerne mal Kontakt aufnehmen. Wir können auch zu diesem Sozialverband verweisen, ja, wo diese Psychiater namentlich bekannt sind, die, ja, die das machen und wo auch dieses ganze Verfahren der fast 100% Ablehnung bekannt ist. Ich denke, da könnte unsere Gesellschaft intelligentere Lösungen finden, die weniger Geld kosten, die nicht so viel Ablehnung kosten, die nicht so viel lange Bürokratie, sind ja auch Bürokratiemonster, dann sind ewige Verfahren. Und letztlich, viele haben dann ihre Rente nur gekriegt über Sozialgerichtsverfahren. Und da beschäftigen wir ja ganz viele Leute.
Das war ja sogar der Tenor. Der Erste, der seriös darauf geguckt hatte, war der Gutachter, der vom Gericht bestellt wurde.
Ja, genau.
Bis vor dem Gerichtsverfahren war immer die deutsche Rente, die den Gutachter bestellt hat.
Genau.
Wie geht das? Dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe.
So ist es, genau.
Krasse Nummer,
ja. Okay. Also da wird man natürlich keine Korruption nachweisen können, aber es ist ein Gentleman's Agreement. Ja. Die Rentenversicherung weiß, ich schicke die zu der Person und die lehnt immer ab. Und diese Person weiß, ich werde weiter immer ablehnen, dann kriege ich immer neue Gutachtenklienten und kann da sozusagen meinen Praxisbetrieb wunderbar aufrechterhalten.
Krasse Nummer.
Also gut, das ist eine Möglichkeit sozusagen.
Es gibt hoffentlich noch andere.
Es gibt andere noch, genau.
Shit. Unglaublich. Ich fand das bei Folge 18 schon total spannend, aber jetzt kriegt es ja nochmal einen ganz anderen Charakter, wenn man das so sich betrachtet.
Ja, diese Leitlinie sagt, achten auf Diskrepanzen. Diskrepanzen herausarbeiten. Das, was du eben geschildert hast, war ja so eine Diskrepanz. Das wäre einfach Verhaltens- und Beschwerdeschilderung in unterschiedlichen Situationen. Im Visitengespräch, wo man vielleicht entlassen werden möchte und sich besser darstellt oder wo man länger noch auf dieser netten Station bleiben will und sich schlechter darstellt. Und diese Schilderung steht in Diskrepanz zu dem Verhalten, was die, keine Ahnung, einen Tag vorher dir in der Ergotherapie gezeigt haben.
10 Minuten vorher in der Ergotherapie. Also die gehen erhobenen Hauptes zur Visite und sacken in der Schleife depressiv in sich zusammen, damit sie nicht entlassen werden. Also ist ja vielleicht auch für die Hörer spannend. Man denkt ja immer, Psychiatrie muss schrecklich sein und jeder will da raus. Ja, nee, also am Ende hat man eher den Eindruck, die Leute würden auch ganz gerne noch eine Woche bleiben. So.
Was mir dazu noch einfällt, das ist jetzt nicht nur bei Rente ist das große Thema, aber ich glaube, Beschwerdeschilderung und Glaubwürdigkeit von Anträgen und Erkrankungsschilderungen geht, das wird wahrscheinlich auch demnächst ein Thema beim Bürgergeld. Wir zahlen viel zu viele Leute. Ja. Jeder, der arbeiten kann, soll künftig arbeiten. Meines Erachtens wird da ein viel zu großes Potenzial gesehen, was wir da heben können, als ob wir da Millionen Menschen hätten, die im Bürgergeld sind und die jetzt plötzlich arbeiten könnten. Was ich erwarte, ist, dass wenn da der Druck steigt, dass sich diese Menschen dann einfach krank melden und vielleicht auch eine psychische Erkrankung geltend machen. Ja. Und da wird diese Thematik, die jetzt die ganze Zeit eine Rente war, auf das Bürgergeld überschwappen.
Ja. Spannend, ob man dann auf denselben Mechanismus kommt wie bei der Rente, dass man erstmal alle Bürgergeldanträge ablehnt.
Oder alle Krankmeldungen beim Bürgergeld oder Dauerkrankmeldungen sozusagen. Ja. Beim Bürgergeld wäre auch dann ein Rentenantrag oder ein sogenannter SGB 12, also die Grundsicherung für nicht arbeitsfähige Menschen, die hat die gleiche Höhe wie das Bürgergeld. Ja. Deswegen vermute ich, wenn da der Druck erhöht wird, dass ganz viele Menschen dann sich krank melden, auch psychisch krank melden, um dann das gleiche Geld, nämlich die Grundsicherung für nicht arbeitsfähige Menschen nach SGB 12 zu bekommen, sodass wir dann die Rentenproblematik dann im Bürgergeld dann sehen werden sozusagen.
Sie sind jetzt zwar schon alt, aber noch nicht so alt. Wir können ja in 10 Jahren dann bei Folge 3422 mal gucken, ob du in Folge, was haben wir, 54 recht hattest.
Ja, kann man sehen. Ja, also die Diskrepanzen sind es, auf die wir achten müssen, laut der Leitlinien. Da gibt es vieles, zum Beispiel Diskrepanz zwischen unterschiedlichen Lebensbereichen. Also wenn jemand kommt und sagt, ich bin total krank und ich kann gar nicht mehr arbeiten, dann spricht man über Hobbys, dann sagt die Person, ja, ich reite unheimlich gern und so. Ich hatte den Fall tatsächlich.
Okay.
Ich habe dann den Menschen angesprochen und habe gesagt, ja, aber wenn Sie das Hobby Reiten haben, dann müssen Sie doch unheimlich viel Engagement bringen. Da muss man doch in seinem Reitstall, man muss eine Verlässlichkeit dem Tier gegenüber zeigen, man muss auch soziale Kompetenzen aufweisen und so. Diese Person hat es dann so erklärt, gesagt, ja, aber das Pferd als solches ist es, was mich gesund hält und ich brauche den Kontakt zu dem Pferd. Nur da geht's, aber arbeiten kann ich nicht. Und also ganz glaubhaft war es nicht, aber du verstehst, wie man, wenn man da vorgeht. Man versucht, einen Menschen breit kennenzulernen und wenn es dann um einen Bereich geht, Arbeitsfähigkeit, also Erwerbsfähigkeit, dann kann das in Diskrepanz stehen zu anderen Fähigkeiten und anderen Verhaltensweisen, die der Mensch zeigt. Und darauf gilt es dann hinzuweisen. Und das wäre sozusagen, es wären Techniken der Beschwerdevalidierung.
Das könnte man aber im Dialog machen.
Also ja.
Du hast ihn ja dann angesprochen, die Person.
Ich habe die Person angesprochen und habe dann auch versucht zu
erklären, warum du da interessiert nachfragst.
Ja, und habe auch der Person Gelegenheit gegeben, dass sie es erklären kann. Und geguckt, wie glaubwürdig ist das denn wiederum und so. Was man auch immer ganz wichtig ist, Diskrepanz. Also das Thema Diskrepanz ist so ein Überbegriff. Ja. Wäre zum Beispiel Behandlungsbereitschaft.
Ja.
Also jemand möchte eine Rente wegen einer psychischen Erkrankung, dann geht es darum, welche Medikamente haben Sie schon genommen? Dann sagt er, was, Medikamente? Ich würde doch niemals Medikamente nehmen. Ja, aber sind Sie doch so sehr krank? Sie haben doch sicher auch mal eine medikamentöse Behandlung zumindest versucht oder haben mit einem Psychiater besprochen. Und wenn dann der Person sagt, nein, zum Psychiater will ich nie gehen und eine medikamentöse Behandlung würde ich nie beginnen und es gibt uns überhaupt nur Naturmedikamente und das Einzige, was ich nehmen würde, wäre ein Ingwertee oder sowas, dann wäre das eine Diskrepanz.
Da würde man zumindest denken, so schwer kann die Erkrankung nicht gewesen sein, dass man, weil man ja in der Regel sonst eher als psychiatrischer Notfall fast, wenn es wirklich um so krasse Themen geht, nicht um eine ernsthafte Behandlung. Nichts gegen Ingwertee, ich trinke das auch gerne, aber es rettet einen wahrscheinlich nicht vor dem Intensivzimmer.
So. Ja, genau. Da würde man wirklich fragen, wie viel Einweisungen gab es? Haben Sie schon mal eine stationäre Behandlung gemacht oder mindestens eine Tagesklinik gewesen, haben Sie einen Psychologen, Psychiater, Psychotherapie gemacht. Also das muss natürlich dann in...
Das weist auf eine gewisse Erkrankungsschwere hin.
Genau, das darf nicht, also die Menge an Behandlungen, die darf nicht diskrepant sein zur Schwere der Erkrankung. Eine ganz schwere Erkrankung, die noch nie einen Behandlungsversuch hatte, das gibt es nicht.
Ja.
Also hast du so einen kleinen Eindruck,
wie es geht. Okay. Ja. Aber spannend. Tatsächlich habe ich das im Alltag ja schon oft auch selbst erlebt. Ne? Und das ist auch mal eine Frage, die man so auch als Therapeut immer mit sich trägt, ne, ist das, was mir gesagt wird. Wir haben ja Patientinnen, die auch gerne zur Therapie kommen, ne, also wo man manchmal denkt, die wollen gar nicht, dass das Therapieende kommt. Ne, weil es ist ja trotzdem, man hat eine Beziehung aufgebaut, das ist ein regelmäßiger Termin, es hat Routine und vielleicht auch, man ist nett zu den Menschen. Ne, draußen in der Welt sind ja nicht alle immer nett, auch vielleicht zu den etwas schwierigeren Menschen. Ja, und dass die quasi dann ja, unter Umständen am Ende immer noch mal was haben, warum sie nicht entlassen werden können.
Ja.
Also das dann, weil sie einfach dann, das ist ja als Bedürfnis komplett nachvollziehbar.
Ja.
Und dann würde ich doch auch sagen, also wäre jetzt auch ist eigentlich eine Frage, das ist ja wahrscheinlich nichts wirklich Bewusstes, oder? Also ich meine, klar, kann ich mir vorstellen, dass jemand, der eine Rente will, sagt, ich gehe da jetzt zur Feststellungsmaßnahme oder zum Gutachter und ich tue so, als wenn ich richtig krank bin. Das ist eine Variante. Aber bei meinen Patientinnen würde ich jetzt nicht sagen, dass die jetzt sagen, ich mache jetzt besonders schlimm, damit ich noch irgendwie 10 Einheiten mehr kommen kann. Also so bewusst, glaube ich, läuft es nicht ab. Das ist eher was wie, da ist gut, das hilft mir, da fühle ich mich wohl, der ist nett zu mir, der hat mir was auch immer und ich will, dass es weitergeht.
Da gibt es die ganze Bandbreite. Okay. Denn überwiegend ist es wahrscheinlich nicht so bewusst. Also auch meiner Erfahrung nach ist es nicht ganz so bewusst. Aber ich will auch nicht ausschließen, dass es Leute gibt, die so bewusst sich einen Plan machen und sagen, ich will jetzt die Rente und ich gebe jetzt dessen jenes an als Erkrankung. Aber überwiegend würde ich sagen, ist es gar nicht so bewusst
gesteuert. Okay. Dann ist es auch gut, wenn das professionelle Gegenüber, sage ich mal, sich dem bewusst ist und das auch versucht zu validieren.
Genau.
Und das wiederum erklärt auch, warum das so ein Thema ist, dass wir dazu sogar eine Leitlinie haben.
Genau.
Cool. Und
was ich noch gar nicht gesagt habe,
ja?
Es gibt dazu sogar Testverfahren.
Nee.
Doch.
Das sind die Lügendetektoren oder was?
Ja, jetzt ist spannend.
Okay.
Es gibt Psychotests, die haben auch einen Namen.
Ja.
Die nennt man Beschwerdevalidierungstests.
Das klingt logisch, nach dem, was wir bisher gehört haben.
Genau. Ja. Und also so mit so elektrisch und auf so einem Stuhl oder sowas, wie man es vielleicht vom Krimi her kennt, ist es nicht.
Ja.
Aber es funktioniert wie so, es gibt zwei Arten. Die einen funktionieren wie Intelligenztests, also wie Leistungstests. Mhm. Und die anderen funktionieren wie Persönlichkeits-, wie Fragebögen.
Mhm.
Kommen wir zum zweiten, wie so Fragebögen funktionieren, wo man so ankreuzt, das habe ich.
Mhm.
Grundgedanke dieser Fragebögen ist, dass Beschwerden oder Erkrankungen bestimmte Charakteristika haben, die zu diesen Erkrankungen passen, und andere Beschwerden passen zu diesen Erkrankungen nicht.
Okay, wenn er einmal alles ankreuzt, dann ist klar, der passt
genau,
nicht.
Genau.
Okay.
Das heißt, das sind Beschwerdefragebögen, die haben 50% Pseudobeschwerden eingearbeitet, sozusagen. Und die Beschwerdevalidität ergibt sich aus der Anzahl der Pseudobeschwerden.
Ja, komm.
Richtig. Dann kann man dann sozusagen so 1 bis 5 Pseudobeschwerden sind Zufall, ab 6 ist es sozusagen eher systematisch. Und wenn jemand mehr als 15 Pseudobeschwerden ankreuzt, dann ist das
Simulant.
Dann ist das ja, oder Aggravation. Das ist ja, nicht, weil jetzt sagt man ja, dann wäre es eine nicht glaubwürdige Beschwerdenschilderung. Dann wäre eine erhebliche Antwortverzerrung.
Okay.
So wäre
so der richtige Begriff.
Ja. Antwortverzerrung. Eine eindeutig nachgewiesene Antwortverzerrung, würde man da sozusagen von ausgehen.
Ja, gut, das kann man sich gut vorstellen. Und das andere gibt die Persönlichkeitstest?
Ja, das andere gibt so ein Leistungstest.
Also so ein Leistungstest, okay. Ein
Leistungstest. Kurz vorab, diese Tests kriegt man nicht so, also brauchen wir gar nicht im Internet suchen. Die werden natürlich eher.
Liebe Zuhörerinnen, jetzt bereite ich mich mal auf meine Rentenversicherungsgutachten vor. Könnte schwierig sein.
Und das andere sind die Leistungstests, wo man also was können muss, wo man eine Leistung zeigen muss. Da geht man ja davon aus, dass ein Mensch, der aggraviert, seine Leistung absichtlich runterschraubt und eine niedrigere Leistung angibt, als er eigentlich kann.
Also er ist viel zu langsam und macht Fehler.
Genau.
Okay.
Und da sind dann auch wieder Pseudo-Items, so Pseudo-Fragen, Pseudo-Leistungen eingestreut, die jeder kennt normalerweise, die man auf den ersten Blick nicht merkt, dass sie jeder, also das Paradigma heißt verdeckte Leichtigkeit.
Krass.
Und da gibt es dann auch wieder Fragen, die man ankreuzt und man sagt, naja, also es sind oft Tests, die normal intelligente Menschen, also die Menschen, die so intelligent sind, dass sie sprechen können, laufen können, durch eine Tür gehen können, eine Treppe laufen können, die
zu 100% beantworten.
Ja, oder fast zu 100% sozusagen. Und Menschen, die dann einen solchen Test, man denkt dann, oh Gott, scheiße, ich habe jetzt 100%, dann kann ich mal die Rente ja sofort von der Backe schmieren. Also muss ich jetzt
bei solchen Fragen auch schlechter ankreuzen.
Muss ich da schlechter ankreuzen.
Das fällt
mir auf. Wenn die dann bei Fragen versagen, die eigentlich mit Ja beantwortet oder die man eigentlich lösen können muss, wenn man überhaupt normal sprechen kann und die Treppe hochgehen kann, dann spricht es auch wieder für eine nachgewiesene Antwortverzerrung.
Okay. Und dann kann man theoretisch wahrscheinlich auch beides kombinieren. Und wenn man in beiden was findet,
beide Testantworten,
dann ist es schon relativ wahrscheinlich, dass das gegen.
Oder dann macht man noch das mit den Diskrepanzen, dass man so, was man mit den Leuten spricht, dass man in Freizeit, Alltag oder die Vorgeschichte. Man kann vieles miteinander in abgleichen. Man hat ja ein breites Bild von jemandem. Also wir haben eine Feststellungsmaßnahme gehabt, damals breiteste Bild gehabt. Wir haben den über
die Person gesehen,
über Wochen beobachtet.
Verhaltensbeobachtung.
Wir haben alles Mögliche und diese Dinge kann man miteinander kombinieren. Und dann kann man gucken, ist es eine Diskrepanz oder passt das Bild sozusagen.
Okay.
Ja, so läuft Beschwerdenvalidierung heute. Also das ist sozusagen das moderne Pendant zu dem alten Denken, Simulant, ja oder nein.
Ja. also ist ja auch erstmal positiv, sage ich mal, in beide Richtungen, weil wir wollen ja eigentlich sowohl die falsch-negative wie die falsch-positive vermeiden. Ne? Das ist ja das, wo ich sagen würde, da wäre eine 100% Ablehnung der deutschen Rente bitter, weil es ja, ja die ablehnt, die wirklich Hilfe brauchen und sich vielleicht dann nicht mehr in ein Beschwerdeverfahren begeben oder also das und dann, also ist ja erstmal was Gutes zu wissen, ja, es gibt ein System und es gibt auch verlässliche Methoden oder Instrumente, wie man das überhaupt überprüfen kann.
Ja. So. Wobei ich sagen muss, das will ich zum Schluss auf jeden Fall sagen, weil langsam kommen wahrscheinlich mit der Zeit auch an zum Ende. Diese psychologischen Verfahren, diese Testverfahren, von denen ich eben gesprochen habe, diese Fragebogen und Leistungstests, die haben ein Problem. Da will ich auf jeden Fall noch zukommen. Die haben einen Falsch-Positiv-Fehler.
Okay, also das heißt, da kommt häufiger raus derjenige, ich sage jetzt mal, das alte böse Wort simuliert,
obwohl das gar nicht... Oder verzerrt die Antworten schildert unvalide Beschwerden.
Ja.
Also, es gibt, oder anders gesprochen, es ist in Studien mittlerweile nachgewiesen, es gibt Menschen, die kreuzen verzerrt an, haben aber echte Not und haben auch eine Behandlungsmotivation.
Ja.
Also, es gab Studien, da wurden auch mit sehr großem N an so psychosomatischen Kliniken wurden das durchgeführt, sind dann Gegner dieser Verfahren. Da gibt es auch einen Wissenschaftsstreit im Augenblick.
Okay.
Und ich würde sagen, nach meinem wissenschaftlichen Verständnis ist diesen Gegnern dieser Verfahren absolut recht zu geben. Wobei ich mich nicht dagegen ausspreche, so ein Verfahren, man muss die Verfahren weiterentwickeln. Zum jetzigen Stand sind die Verfahren gefährlich, indem sie falsch positive Ergebnisse liefern, indem sie also Leute als unzuverlässig, als aggravierend darstellen, obwohl sie es gar nicht sind.
Weil der Test einfach noch nicht die Testgüte hat, würde man sagen.
Ja, weil man die Testgüte noch nicht hat. Und also ich habe mal selber auch versucht, wir haben diese Tests auch angewendet, ich habe mit Leuten gesprochen und habe selber versucht zu verstehen, was da passiert. Ich kann dir mal kurz sagen, was in den Studien rausgekommen ist oder was da einem zu denken geben muss in diesen Studien. Und zwar haben die alle Leute, die eine psychosomatische Maßnahme begonnen haben, so eine Kurmaßnahme, also so eine Reha-Maßnahme, haben die diesen Test unterworfen, sozusagen. Kann man ja die Leute ausfüllen lassen.
Wieder der anfängt am ersten Tag.
Also großes N hat bekommen. Und dann haben wir ja mal gucken, wie viel Prozent dieser Menschen möchte Rente beantragen. Waren die gefragt, was möchten sie später sozusagen. Ein sehr hoher Prozentsatz, wir reden jetzt da nicht über vielleicht 1-2%, ich glaube so fast die Hälfte, wollte keine Rente.
Okay.
Und hat sich zum Teil schwierigen, langwierigen Therapien unterzogen. Und das ist für mich ein Widerspruch. Da wird es haarig bei diesem Beschwerdevalidierungstest. Wenn ich also jemanden sage, der ist unglaubwürdig, der aggraviert, der will nur Rente, und dann gucke ich hinterher.
Und so, dass der in seiner Not wirklich alles angenommen hat, was man ihm angeboten hat.
Er hat alles angenommen, was er angeboten hat. Er hat richtig lange Therapie gemacht, hat niemals Rente beantragt. Zum Teil sind es Leute, die wieder zurückgegangen sind an den Arbeitsplatz.
Ja. Okay.
Und ich habe mir auch versucht zu erklären, wieso es dazu kommt, dass Leute sowas ankreuzen. Zum Beispiel, wenn man in so einer existenziellen Krise ist, vor allem bei Leuten, die so in so akuten Phasen kommen, weil hatten wir auch mit unserem Berufsreha Leute, quasi jemand, die haben zum Beispiel ein Item, spoilere ich jetzt mal, aus so einem, es gibt ganz viele, eins oder so ein ähnliches, da steht zum Beispiel sowas, ich erkenne mich morgens im Spiegel nicht mehr. Das ist eine Sache, das ist ein Pseudo-Item für Depressionen, weil diese kognitive Fähigkeit, sich wiederzuerkennen, ist nur bei schwerster Demenz stark eingeschränkt.
Das heißt, ein Mensch mit einer schweren Depression erkennt sich morgens im Spiegel.
Erkennt's.
Und wenn der das ankreuzt, würde man sagen, der aggraviert.
Genau, aber die hat nicht aggraviert. Einfach, die fand alles so schlimm, dass sie einfach da auch ihr Kreuz gemacht hat. Insgesamt in so einer schlimmen Phase, dass die alles angekreuzt hat. Die war auch kurz vorm Suizid. Und so jemand weisen die Tests als Antwortverzerrer und Aggravierer aus. Das ist nicht okay.
Okay, dann lassen wir jetzt quasi diesen Podcast, diese Folge damit enden. Das gibt es. Also wir haben tatsächlich ein Phänomen, das wir in der psychiatrischen Versorgung haben, dass es eine Verzerrung gibt vielleicht zwischen dem tatsächlichen, was Menschen erzählen über ihre Erkrankung, wie der Erkrankungszustand ist. Das kann in beide Richtungen gehen. Ja. Das ist weitgehend nichts Bewusstes, sage ich mal. Ja. Und es gibt auch psychologische Testverfahren und es gibt eine Möglichkeit, das zu validieren, im Gespräch zum Beispiel. Und gerade bei den Tests ist es eher zweifelhaft, ob oder zumindest
die jetzigen
Tests, Tests haben eher das Problem, dass sie, was immer schlecht ist, falsch positive, ist sicherlich ein großes Problem, dass sie auch Menschen quasi als diskrepant darstellen, denen es vielleicht wirklich sehr, sehr schlecht
geht. Das Problem hat man wirklich. Und es gab es in mehreren Studien und diese Studien, die es rausgefunden haben, dass diese Tests diese Probleme haben, sind auch in den Shownotes.
Super. Und da lobe ich mir doch die Validation tatsächlich auf Stationen, wo ich dann
ganz
oder der Ergotherapeut in der Übergabe sagt, Wahnsinn, wie Herr Müller da bei in der Visite gesessen hat. Ja. Vorher bei mir war der total fit gewesen und hat irgendwie Witze erzählt und ich übertreibe jetzt mal ein bisschen und der Mitpatientin geholfen, die wir gestern neu aufgenommen haben. Ne? So. Genau. Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich...
Darin liegt ja auch die Lösung. Es spricht nichts dagegen, diese Tests durchzuführen. Ja. Man darf ihnen jetzt nur nicht sklavisch glauben.
Super.
Und wenn man dann sozusagen auch mit den Menschen spricht und auch andere Informationen mit einholt und vielleicht auch sowas erkennt, dass jemand nur aus reiner Not alles Mögliche an Beschwerden angekreuzt hat, dann denke ich, kann man sie auch verwenden, aber was wirklich problematisch ist, ist diese Generalablehnung, Generalverdacht der Deutschen Rentenversicherung.
Wir hoffen ja jetzt auf Anfragen von investigativen Journalisten oder von Whistleblowern aus der Deutschen Rentenversicherung, die auch diesen Podcast hören.
Oder Whistleblowern oder unter den Gutachtern. Die es gibt also diese Gutachter, verwenden mittlerweile auch diese Beschwerdevalidierungstests, gerade weil die so oft falsch negativ sind, weil es auch dazu beitragen kann, so eine Pauschalablehnung zu machen.
Und vor Gericht könnte man auch sagen, ich habe einen psychologischen Test gemacht. Der hat mich zu diesem Gutachten kommen lassen.
Genau, und dann würde man, wenn man jetzt vom Sozialverband Deutschland wäre, sagen, ja, aber wir haben diese neueren Studien, wo rauskam, dass diese Tests eine riesige Falsch-Positiv-Quote haben.
Jetzt wird ein Schuh daraus.
Ja.
Cool.
Ja.
Ja. Sehr interessantes Thema, Werner. Super, dass du das vorgeschlagen hast, so als Podcast-Partner. Hast du gesagt, dass wir müssen mal eine Folge dazu machen. Hast du schon ganz lange gesagt eigentlich, dass das ein Thema ist, was du gerne mal als Folge machen wolltest. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr beim Zuhören, liebe Zuhörerin, ihr habt auch eine Menge gelernt. Und das war die 54. Folge unseres Podcasts. Und ja, wir hoffen, dass wir dein Interesse geweckt haben und wie wir gesagt haben, in den Shownotes gibt es noch reichlich weitere Tipps, auch einen Link in die Leitlinie. Und wenn dir der Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn du ihn abonnierst. Und dann verpasst du auch keine neue Folge. Etwa alle 4 Wochen, wir sind da relativ gut im Rhythmus, so 30 bis 45 Minuten machen wir eine Folge. Danke fürs Zuhören, danke dir, Werner, für das tolle Thema. Und wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast wie immer Denkanstöße gegeben haben. Leider haben wir kein Rezept dafür, wie man seine Rente bekommt, wenn man keinen Grund dafür hat. Das ist quasi eher das Gegenteil. Es gibt was dagegen, sage ich mal. Und wir hoffen aber trotzdem auch, dass wir mit unseren kritischen Betrachtungen und auch ein bisschen darauf hingewiesen haben, wo es echte Probleme dabei gibt. Dankeschön fürs Zuhören.
Tschüss.
Tschüss.